Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. Juli 2025 mit einem Update zu Frauke Brosius-Gersdorf.
Datenschutz.
Skurrilen Nachrichten.
Guten Nachrichten für Frauen und Mäuse.
Trump-Zöllen.
Kanacken.
CO2-Handel.
Vermögenssteuern.
Grünem Stahl.
Altersarmut.
Schamjaf zu Senegal.
Dem Börsenticker.
Dem Wahlalter.
Katrin Röhl-Hönicke.
Kiwis, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange mit einem Update zu der ganzen Geschichte rund um die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf als Verfassungsrichterin an. Letzte Sendung hatten wir ja kurz davon gesprochen. Die ist ja wegen einer Hetzkampagne, die wiederum, man weiß nicht, wo es angefangen hat, aber auf jeden Fall haben zu viele Abgeordnete der Unionsparteien zusammen mit der AfD dann quasi vermutlich eine Sperrminorität im Bundestag gehabt. Das heißt, sie hätten Frauke Brosius-Gersdorf verhindert. Deswegen wurde die Wahl am Freitag lieber verschoben. So. Danach ging es mit der ganzen Hetze weiter und es gab bestimmt sehr viele Tiefpunkte, die ich gar nicht gesehen habe. Aber einer, der bei mir vorbeigeflogen ist, war die Predigt des Erzbischofs von Bamberg.
Bamberger Bischof?
Der Bamberger Bischof Herwig
Bamberger
Gössel
Bembelbischof
hat Sonntag in seiner Predigt eben auch diese ganze Geschichte aufgegriffen und ich werde den Wahnsinn hier einfach nur kurz zitieren. Also jetzt kommt Zitat von ihm. Ich möchte mir nicht vorstellen, in welchen Abgrund der Intoleranz und Menschenverachtung wir gleiten, wenn die Verantwortung vor Gott immer mehr aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet. Und weiter: Dann haben die Schwächeren keine Stimme mehr, nicht die Ungeborenen und nicht die pflegebedürftigen Alten, nicht die psychisch Kranken und auch nicht die sozial Schwachen, nicht die Menschen, die sich aufgrund von Krieg und Verfolgung auf die Flucht begeben und auch nicht die Natur, die gewissenlos ausgebeutet und zerstört wird.
Ich hätte ja jetzt erwartet, dass man im Theologiestudium auch wenigstens mal ein bisschen was von Immanuel Kant liest.
So. Ja, also ich finde, man kann eigentlich nicht besser aus einer Mücke einen Elefanten machen als er. Ja. An was Frauke Brosius-Gersdorf sozusagen alles schuld ist. Jedenfalls gab es dafür auch sehr viel Kritik, also an Herrn Gössel. Und tatsächlich ist der jetzt zurückgerudert. Ein Sprecher der Diözese.
Ich kann das auch nicht aussprechen. Alles in Ordnung.
Gut.
Diözese.
Hat mitgeteilt, dass der Bischof, Zitat, über Positionen der SPD-Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zum Thema Lebensschutz falsch informiert gewesen sei.
Das ist unglaublich.
Und das bedauere er nachdrücklich. Das Ganze kam, nachdem der Bischof tatsächlich mit Frauke Brosius-Gersdorf telefoniert hat. So. Und ich finde das beachtlich, denn ein alter, weißer Mann aus der katholischen Kirche hat einen Fehler eingeräumt.
Ja, nur...
Ja, der Schaden ist
also
natürlich schon gefehlt.
Also selbst wenn Frauke Brosius-Gersdorf der gottloseste Hund der Jurisprudenz wäre, ja, wäre dieses Geschwafel, was du da eben vorgelesen hast, trotzdem absolut dummes Zeug. Ja, ich brauche keine Verantwortung vor Gott, darum habe ich eben auf Kant referiert. Ich brauche keine Verantwortung vor Gott, wenn ich das Eintreten für Schwächere auch mit dem kategorischen Imperativ rechtfertigen kann. Also klar, der Typ ist Bischof, der muss so reden, aber das ist halt schon extrem denkfaul, was da kommt.
Man muss nicht so reden. Es gab auch VertreterInnen vor allem, also Frauen der katholischen Kirche, die Frau Brosius-Gersdorf sehr in Schutz genommen haben und auch gesagt haben, dass es unmöglich ist, was da gerade passiert.
Also der letzte Spin, den ich so mitbekommen habe, ist ein Gastbeitrag von einer CDU-Politikerin namens Elisabeth Winkelmeier-Becker. Dieser Gastbeitrag ist in der FAZ erschienen. Gastbeiträge sind Meinungsstücke, wenn sich die Redaktion nicht traut, selber eine Meinung zu haben. Das war ein bisschen unfair jetzt.
Ja, ich glaube schon, dass es gerade auch bei der FAZ oft ist so, ach komm, Meinungsvielfalt.
Ja, und ja, und ich kann damit auch einigermaßen gut leben, zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass ein Gastbeitrag einer gewissen Angela Merkel, die dann später Kanzlerin geworden ist, dazu geführt hat, dass Kohl endlich abgesägt worden ist. Ja. Also Gastbeiträge sind nicht immer das Schlechteste. Dieser Spin, den Winkelmeier-Becker da versucht zu drehen, ist ganz interessant, weil sie sagt, Brosius Gersdorf müsse man als Christdemokrat ablehnen, weil, Achtung, das naturrechtlich geprägte Verständnis der Menschenwürde zur DNA der Unionsparteien gehören
würde. Oh, okay, davon wüsste ich aber.
Davon mal abgesehen, dass man das als Heuchelei kategorisieren kann, weil natürlich Menschenwürde jetzt nicht unbedingt das ist, was die Unionsparteien stets und ständig zu treiben scheint. Ich finde viel schlimmer den Hinweis auf Naturrecht. Das hat sowas, ja, das ist halt mindestens naturgesetzlich ist das so, da lässt sich nicht dran rütteln. Und wenn es das nicht ist, dann ist es immerhin Gott gegeben und daran lässt sich ja auch nicht rütteln. Hey, ich finde das sehr gefährlich, so zu argumentieren, weil das fundamentalistisch argumentiert ist. Das heißt, da ist überhaupt kein Platz mehr dafür, seine Meinung auf Basis guter Argumente möglicherweise auch mal zu ändern. Das ist das eine Problem, was ich da habe. Das andere ist, das ganze Stück spielt darauf an, dass es ja letztendlich um das Gewissen der Abgeordneten geht, die da eine Entscheidung zu treffen haben. Und ich finde Gewissensentscheidungen immer sehr, sehr schwierig, weil Gewissen ist so eine Sache, also das Gewissen muss ja erstmal mit irgendwas gefüllt werden. Mhm. Und dann wird es halt gefüllt im Zweifelsfall mit Desinformation, wie wir es bei Brosius Gersdorf auch gesehen haben. Und danach ist es dann ja nur noch so ein Gefühl, das dich eine Entscheidung treffen lässt. Und gegen Gefühle kann man nicht anargumentieren. Das ist halt mein Gefühl. Ich fühle mich unsicher in Deutschland, darum wandere ich nach Ungarn aus. Es ist vollkommen egal, ob in Deutschland die Kriminalitätsrate sinkt, die Mordrate eine der niedrigsten der Welt ist, you name it. Es fühlt sich halt unsicher an, also muss es unsicher sein. Ich finde das eine sehr, sehr schwierige, sehr, sehr gefährliche Argumentationsweise, weil, ja, wie schon gesagt, das ist so ein impliziter Fundamentalismus, der da rauskommt. Und mit Fundamentalisten zu diskutieren, ist sinnlos. Mm. Ich tue den Link zu dem Gastbeitrag mal in die Shownotes. Eigentlich wollte ich das Ding gar nicht mitgebracht haben, fällt mir gerade auf.
Naja, aber es ist ja ein ganz interessantes Stück Zeitgeschichte. Ja, und damit komme ich zur ersten skurrilen Nachricht. Heute habe ich zwei dabei. Die erste kommt aus Belgien. In Belgien hat ein Fahrkartenkontrolleur im Zug einen Fahrgast auf zwei Sprachen begrüßt, nämlich auf Französisch, Bonjour, und auf Niederländisch. Kann ich nicht. Ja, auf jeden Fall guten Tag auf beiden Sprachen. So.
Goedemiddag.
Und das Bonjour, das hat ihm richtig, richtig Ärger eingehandelt, weil der Fahrgast ihn dafür angezeigt hat. Weil der Zug nämlich gerade im niederländisch sprechenden Flandern unterwegs war. Und da darf tatsächlich dann das Personal nicht einfach so Französisch sprechen, weil Niederländisch ist die Amtssprache dort. Und?
In Deutschland ist Deutsch auch die Amtssprache. Und wenn ich in Frankfurt in den ICE nach Antwerpen steige, dann werde ich auch auf Französisch angesprochen. Ja. Und in jedem ICE werde ich auf vermutlich Englisch angesprochen. Ich kann das nicht immer so genau identifizieren.
Ja, ich fand das wirklich eine sehr skurrile Nachricht, aber tatsächlich hat ein Gericht, vor dem jetzt dieser Zugbegleiter stand, oder Fahrkartenkontrolleur, hat dem Passagier Recht gegeben.
Hm? Wow.
Ja, da habe ich dann auch gesagt, also, okay, andere Länder, aber irgendwie, ja.
Nee, ja, andere Länder, dieselben Querulanten.
Ich habe auch gedacht, eigentlich klingt das ziemlich deutsch. Naja, und die zweite skurrile Nachricht ist auch aus Deutschland, aus Baden-Württemberg sogar. Und sie lautet: Computerpanne, Doppelpunkt. 1440 Lehrerjobs in Baden-Württemberg jahrelang unbesetzt. Was ist passiert? Also es gab wohl irgendwie einen Programmierfehler, und zwar im Personal- und Stellenprogramm des Kultusministeriums oder der Kultusverwaltung. Die Verwaltung ist ja dafür zuständig, eben Beamte und Lehrer anzustellen. Und der Fehler ist 20 Jahre alt. Also der Programmierfehler muss im Jahr 2005 passiert sein, und seitdem hat ihn keiner bemerkt. Vor einer Woche gab es dann ein Update. Und dann hat man so gesehen, huch, hier sind ja irgendwie gerade 1440 Lehrerstellen überhaupt nicht besetzt. Lehrer, ne? Also wo ja auch wirklich jetzt, ne, also wenn die einfach nicht da sind, ist halt ganz schön schlecht eigentlich. Ja, hat man jetzt behoben und es soll schnellstmöglich der Aufklärung geben, wie das passieren konnte und so weiter. Gut.
Computerpanne.
Ja.
Ja, Computerpanne ist, wenn mein iMessage abstürzt, das ist eine Computerpanne. Was die gemacht haben, ist eine unfassbare Schlamperei. Also Computerpanne in so einem Kontext ist so ein bisschen wie Steuersünder.
Ja, das ist der SWR. Ja, das ist der SWR, der hat das so genannt. Ja,
überall haben sie von Computerpanne geredet. Ich glaube sogar die Regierung, also die Landesregierung hat von Computerpanne geredet.
Kann auch sein. So, Baden-Württemberg. Jedenfalls dachte ich so, ey, falls ihr gerade fertig seid irgendwie mit der Ausbildung oder einfach mal woanders hin wollt, ne, schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg, da werden gerade 1440 Lehrerinnen und Lehrer gesucht.
So, wir können alles außer Datenbanken.
Ja.
Apropos Daten, riesige Aufregung diese Woche und zwar wegen WeTransfer. WeTransfer ist dieser Dienst, mit dem man größere Dateien untereinander austauschen, dann hochladen, dann wird ein Link erzeugt, den kannst du jemandem schicken und der kann es dann runterladen. Die wollten zu Anfang August ihre Nutzungsbedingungen ändern und zwar dahingehend, dass alles, was du zu denen hochlädst, dazu benutzt werden darf, zeitlich, räumlich unbegrenzt und so weiter, irgendwelche künstlichen Intelligenzen damit zu trainieren. Das würde, ganz konkret, würde das für so jemanden wie mich bedeuten, ich habe eine Sendung aufgezeichnet, habe einen Rohschnitt gemacht, das heißt, ich habe die gröbsten Sachen rausgeschnitten, dann schicke ich diese Sendung zu meiner Auftraggeberin, die hört die durch. Und sagt dann, okay, das raus, das raus, das raus, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. So, ich würde also, wenn ich das über WeTransfer mache, eine Sendung an WeTransfer geben, deren Inhalte in eine KI geladen werden würden, aber das sind im Zweifelsfall Inhalte, von denen niemand will, dass diese Inhalte jemals öffentlich werden. Mhm. Das ist das Problem dabei. Dann gab es riesige Aufruhr. WeTransfer ist, wie man so schön sagt, zurückgerudert. Mhm. Und hat bekannt gegeben, wir verwenden kein maschinelles Lernen oder irgendeine Form von KI, um Inhalte zu verarbeiten, die über WeTransfer geteilt werden. Mhm. Das kann man glauben oder auch nicht. Man kann sich auch fragen, warum steht dann so ein komischer Satz in deren neuen Nutzungsbedingungen. Wie auch immer, alleine der Umstand, dass sie das da reingeschrieben haben, allein der Umstand, dass sie sowas überhaupt denken konnten, finde ich, ist Grund genug, diesen Dienst zu meiden. Und nicht mehr zu benutzen. Es gibt genug Alternativen. Ich habe es leicht. Ich habe meine eigene Cloud, über die ich meinen Kram verteilen kann. Wer das nicht hat, wer keine eigene Cloud betreibt, findet in den Shownotes einen Link zu einem Artikel mit alternativen File-Sharing-Diensten. Und diese Liste steht im Blog von Mike Kuketz und der schreibt, die Liste richtet sich an alle, die auf der Suche nach datenschutzfreundlichen, quelloffenen Alternativen sind. Der Fokus liegt auf möglichst transparenten, unabhängigen Lösungen mit besonderem Blick auf IT-Sicherheit, Dezentralität und geringer Konzernabhängigkeit. Mhm. Bei dem gibt es Alternativen zu so ziemlich allem, was man heutzutage im Netz so treibt. Und der pflegt diese Liste auch weiter. Das heißt, das ist ein gutes Bookmark, dieses Blog von Mike Kuketz, wo man immer mal wieder reingucken kann, wenn man denkt, eigentlich möchte ich Google Mail nicht so gerne benutzen oder irgendwie sowas.
Mhm. Cool. Da sind wir auch schon beim Thema, nämlich die USA und wie machen wir uns denn jetzt unabhängiger von dem und den ganzen Quatsch, den die machen. Ich komme zu dem Thema Trump-Zölle, die ja, also ich habe das Gefühl, ich höre jeden Tag Nachrichten im Radio, Deutschlandfunk-Nachrichten, die sind jeden Tag Thema, also gefühlt, weil er ständig welche ankündigt, dann macht er doch wieder einen Rückzieher, dann kündigt er sie wieder an. TACO, genau. TACO, das Akronym für Trump Always Chickens Out.
Ich habe ja neulich gedacht, irgendwer müsste doch mal ein Plugin programmieren, mit dem man praktisch einen Schlagwortfilter für Webradios hat. Und man einfach sagt Trump und dann wird die Nachricht gar nicht gesendet. Also beziehungsweise gesendet, aber sie kommt halt nicht an. Das fände ich cool.
Ja, es wird dann ganz leise. Ja, tja, könnte man machen. Wir haben doch so viele Programmierer in der Hörerschaft. Können die nicht mal was machen?
Die haben auch alle nichts Besseres zu tun.
Ja.
Die sitzen ja den ganzen Tag nur auf der faulen Haut.
Genau, so ist es. Naja, jedenfalls so oder so. Manche Länder haben halt schon Zölle, andere nicht. Und manche haben welche angedroht und andere nicht. Wer den Überblick verloren hat, ich habe ihn verloren. Da gibt es den Trump Tariff Tracker. Das ist so eine Art Tabelle, wo man sehen kann, welches Land von A bis Z, also so alphabetisch sortiert, hat gerade welche Zölle und welche Drohungen gibt es auch. Also so beides quasi. Aber wir schauen uns an, was es für Deutschland bedeuten wird. Denn uns drohen ja auch, weil wir Teil der EU sind, Zölle in Höhe von 30%. Und da hat sich das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, kurz IMK, das mal angeschaut. Also was würde das für uns bedeuten, wenn jetzt tatsächlich, was ja noch nicht sicher ist, aber kann ja sein, 30% für uns hier in Deutschland dann ab 1. August soll es ja, glaube ich, sein, auf uns zukommen. Und die sagen schon, ja, also es ist natürlich für die exportierenden Unternehmen nicht so geil, weil wenn 30% Zölle auf deren Produkte aufgeschlagen werden, dann werden die VerbraucherInnen in den USA vielleicht sagen, das ist mir jetzt zu teuer, ich habe nicht so viel Geld, werden weniger kaufen, das senkt die Nachfrage und so weiter. Aber die haben einfach mal eine Simulation, ein mathematisches Modell gebaut, alles mal durchgerechnet. Zum Beispiel ist es so, dass 10% unserer Exporte in die USA gehen, also jetzt gar nicht so großer Teil, aber schon groß genug. Das trifft vor allem Fahrzeuge, Maschinen und Chemieprodukte. Und in der Simulation vom IMK läuft es dann auf einen Wachstumsverlust. Also sie gucken halt, welche Auswirkungen hat das auf unser Wirtschaftswachstum. Das ist ja immer so eine ganz wichtige Marke. Ein Wachstumsverlust von ungefähr 0,25 Prozentpunkt. Also 0,25% weniger Wirtschaftswachstum, wenn die Zölle kommen. Und sie sagen eben, das würde die Konjunktur zwar belasten, aber nicht abwürgen. Kleine Entwarnung an der Stelle, also man kann das Papier, also es ist so ein kurzes Papier, eine Kurzstudie haben sie es genannt,
zusammenfassen. IMK-Kommentar heißt das Ding, glaube ich.
Genau, ne? Zusammenfassen mit zwei Worten, don't panic.
Ja, was sie auch vermutlich nicht, ich habe es ja gar nicht gelesen, was sie vermutlich auch gar nicht berechnet haben, weil man es auch nur schlecht berechnen kann, sind ja auch so Substitutionseffekte. Das heißt, Firmen, die nicht mehr in die USA exportieren können oder schwieriger in die USA exportieren können, suchen sich halt andere Exportziele, wodurch das dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen abgeschwächt werden könnte, vor allen Dingen längerfristig.
Ja. Das ist, glaube ich, was viele gar nicht so eindeutig berechnen können, wie sich der Markt weltweit neu strukturieren wird. Also das einfach.
Nee, das ist kannst du nicht.
Ja, aber das wird passieren.
Ja klar, du weißt halt nicht, was vorher passiert. Ne? Als es also mit den Zöllen gegen China losging, ist China ja auch plötzlich hingegangen und hat irgendwo in Anrainerstaaten angefangen zu produzieren und von da aus zu exportieren. Und diese ganzen, man taucht dann halt auch so drunter weg so ein bisschen. Also man findet halt immer irgendwelche Auswege, Schleichwege oder Umwege. Ja.
Ich musste da auch so ein bisschen an den Anders Levermann denken, der dieses Bild hatte von, naja, wenn man halt eine Grenze irgendwo einzieht, dann gibt es irgendwie kreative Wege, wie man sich innerhalb dieser Grenzen dann neuen Handel, neues Wirtschaften ermöglicht. So ähnlich stelle ich mir das da auch vor.
Ja, ja, sicher. Es ist natürlich für das einzelne Unternehmen vor allen Dingen immer erstmal ein Schock, ne, der passiert. Ja. Also wenn dir auf einmal irgendwie, was weiß ich, 10%, 20%, 30% deiner Exporte wegbrechen, dann hast du halt erstmal ein Problem.
Ne? Ja, klar. Wir können bei der Wirtschaft bleiben. Ich habe noch eine Nachricht zum Thema CO2-Handel. Wird ja viel geschimpft drüber, auch wir haben schon sehr viel drüber geschimpft, aber anscheinend ist daran nicht alles schlecht. Zumindest wertet das Umweltbundesamt mit Sitz in Dessau den europäischen Emissionshandel, den es jetzt schon seit 20 Jahren gibt. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Und dann liest man so, 2005 gestartet. So, scheiße, das ist 20 Jahre her. Okay, ich bin alt. Und ja, das Umweltbundesamt sagt, das ist ein Erfolg, denn die Emissionen in Deutschland sind seit 2005 um die Hälfte gesunken. Zumindest im Energiesektor, weil bisher gibt es die ja nur in diesem Sektor. Die Taz hat dann Claudia Kempfert zitiert, die Energieökonomin am DIW. Die sagt nämlich auch nochmal, deswegen hat es auch so einen schlechten Ruf, weil sie zum Beispiel ganz lange auch ganz schlecht darüber geschrieben und diskutiert und so weiter hat, dass der Preis einfach bis 2021 viel, viel zu niedrig war. Deswegen gab es keine wirkliche Wirkung zu sehen. Aber jetzt gibt es eben einen starken Preisanstieg. Der ist gar nicht nur wegen des Emissionshandels gekommen. Das hat natürlich auch viel mit dem Ukraine-Krieg und dass dadurch eben die Energie teurer geworden ist zu tun, aber auch mit dem Emissionshandel. Und tatsächlich sei es jetzt dadurch gelungen, also auch zusammen mit anderen Faktoren, ja, dass wir den Ausstoß stark gesenkt haben. Und das fand ich eine gute Nachricht. Jetzt ist natürlich der Wermutstropfen, den man raushören kann, ja, für den Energiesektor. Was bringt es für die anderen Bereiche? Und da kann ich nur sagen, ab 2027 gibt es dann den Emissionshandel ja auch in anderen Sektoren, nämlich bei Gebäude und Verkehr. Mhm. Und dann wird es aber spannend, würde ich sagen. Also wenn das genauso gut funktioniert, dann ja, also ich bin ein bisschen optimistisch aktuell.
Hat das Umweltbundesamt dem ETS sauber zuschreiben können, für wie viel Reduktion dieser EU-Emissionshandel, also European Union Emissions Trading System, darum ETS, wie viel Prozent dem zuzuschreiben sind? Konnten die das irgendwie rausziehen?
Okay. Ich vermute, das ist auch nicht deren Ziel gewesen, weil sie wirklich fast nur gejubelt haben. Also es ist so 20 Jahre europäischer Emissionshandel, was hat es denn eigentlich gebracht? Und wenn man sich die Zahlen anschaut, jetzt eben für den Energiesektorbereich, dann sieht man halt, oh, es ist jetzt nur noch die Hälfte im Vergleich zu vorher. Und dann ist es ja natürlich erstmal eine gute Nachricht. Ich kann mir nicht vorstellen, oder wahrscheinlich ist es wahnsinnig komplex, das zu berechnen. Also es gab jetzt keine Studie oder so dahinter.
Ja, aber es gibt ja Attributionsforschung und die beschränkt sich ja nicht nur auf das weltweite Klima, sondern auf alle möglichen Dinge und Effekte.
Nee, das haben sie aber nicht. Also es ist auch eigentlich nur eine Pressemeldung gewesen und jetzt nicht, oh, wir haben berechnet das und das und das. Aber man kann davon ausgehen, dass eben auch der Effekt der Teuerung durch den Ukraine-Krieg und dadurch, dass Energie so viel teurer geworden ist, der dürfte schon auch da sein.
Währenddessen irgendwo in der Südsee haben wir schon wieder, eventuell demnächst, quasi einen neuen Staat. Und dieser Staat heißt Neukaledonien. Ich hatte vor einem Jahr oder vor etwas über einem Jahr schon mal von Neukaledonien erzählt, weil sie da eine Wahlrechtsreform geplant hatten, die hätte dazu führen können, dass der politische Einfluss der Kanaken, Entschuldigung, so heißt die indigene Bevölkerung Neukaledoniens, zugunsten, ich musste immer so drüber feixen, weil als ich jung war, war das halt ein Schimpfwort für alle, die nicht weiß waren. Mhm. Darum zucke ich immer noch zusammen, wenn ich das sage. Und ich sage das im Grunde auch nur, damit alle anderen auch zusammenzucken, die aus meiner Generation kommen. Also der politische Einfluss der indigenen Bevölkerung auf Neukaledonien hätte durch diese Wahlrechtsreform möglicherweise, also es gab die Befürchtung und die Gefühle, da kann man nichts gegen machen, hätte schrumpfen können zugunsten neu zugezogener Festlandsfranzosen. Neukaledonien ist ein französisches Überseegebiet. Überseegebiete sind französische Gebiete, die zwar nicht in Frankreich liegen, aber Frankreich sind. Das heißt, wenn du von Paris nach Neukaledonien fliegst, machst du quasi einen Inlandflug. Man könnte das auch Kolonie Light nennen sozusagen, weil Frankreich hatte im 19. Jahrhundert Neukaledonien kolonialisiert. So, damals, also vor einem Jahr, gab es schwere Unruhen, nicht zuletzt auch, weil es eine nicht ganz kleine Unabhängigkeitsbewegung in Neukaledonien gibt, die komplett unabhängig von Frankreich werden wollen. Frankreich will das nicht, aus diversen Gründen, unter anderem Rohstoffe. Die französische Regierung hat sich dann nach diesen Unruhen mit allen Beteiligten zusammengesetzt und die haben sich tatsächlich auf ein Abkommen geeinigt. Und da steht ungefähr drin, Neukaledonien wird in der französischen Verfassung als eigener Staat verankert, soll international anerkannt werden. Das soll eine richtige, echte neukaledonische Staatsangehörigkeit geben. Die französische Staatsangehörigkeit können sie gleichzeitig behalten. Außerdem gibt es Wirtschaftshilfen.
Cool.
Weil Wirtschaftshilfen machen ja auch immer, dass man Einfluss auf die Politik
nimmt. Ja, okay.
In Neukaledonien gibt es dann jetzt einen Sonderkongress, der soll bestimmen, wie es weitergeht. Unter anderem erwarten sie größere Autonomie in der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, der Justiz und mittel- bis langfristig dann auch einen eigenen Namen vielleicht für dieses Land. Wobei Neukaledonien klingt eigentlich sehr geil, finde ich.
Ja.
Eine neue Flagge und eine neue Hymne. Jetzt könnten wir ja die Hörerschaft auffordern, die neue neukaledonische Hymne zu dichten, aber vielleicht lassen wir das einfach.
Als Limerick meinst du?
Genau. Das französische Parlament muss das jetzt noch bestätigen, dieses Abkommen, weil ist ja französisches Überseegebiet, also ist ja Frankreich. Und dann soll es in Neukaledonien Anfang nächsten Jahres, 2026, ein Referendum geben, wo die Bevölkerung dann sagen soll, wie die sich das denn vorstellen, dass dieses ganze Abkommen umgesetzt wird. Und was ich daran so schön finde, ist, dass es durchaus möglich zu sein scheint, sowohl den Hegemon als auch die lokalen Freunde des Hegemons, als auch die lokalen Feinde des Hegemons an einen Tisch zu setzen und sich einigen zu lassen. Zumindest in kleineren Ländern sieht es so aus, als wäre das möglich. Und wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass der Hegemon weitestgehend friedlich ordnend eingreift und mitspielt.
Mhm.
Das ist ja, was Frankreich gerade sowieso machen muss, weil die, ich sag mal, es gibt ja so eine zweite Phase der Dekolonialisierung. Mhm. Nachdem die also ihre Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen hatten, haben sie ja dieses, vor allen Dingen in Frankreich, Françafrique gebildet, also einen lockeren Zusammenschluss. Da gibt es ja auch den CFA, also einen afrikanischen Front. Und sie haben halt weiter versucht, auch auf die Politik der einzelnen Länder Einfluss zu nehmen, was dann ja auch zu Bürgerkriegen und allem Möglichen geführt hat. Dann haben sie auch die Franzosen rausgeschmissen. Mali war da ja so eins dieser Länder. Das heißt, Frankreich muss auch irgendetwas tun, um seine globale Größe irgendwie behaupten zu können. Das heißt, die sind, vermute ich, auch einigermaßen gezwungen, sich friedlich zu verhalten und dann nicht mit eiserner Faust durchzuregieren, nur weil sie ihre ehemalige Kolonie irgendwie weiterhin im Schach halten wollen. Aber hey, es geht. Und das finde ich gut.
Ja, dazu passt ja total gut, was die Scham diese Woche mitgebracht hat als Thema, nämlich das Thema Senegal, wo sich Frankreich auch gerade komplett zurückzieht oder gezogen hat, was da tatsächlich das Ende einer Ära bedeutet und warum das für Senegal wichtig ist und aber auch für Frankreich und was das für die Zukunft auch bedeuten kann, das erzählt uns die Scham.
Ja, 350 Soldaten sind nun abgezogen aus dem Senegal und das in einer Zeremonie in Dakar. Da wurde nämlich Frankreichs letzte dauerhafte Militärpräsenz in Westafrika beendet. Die gab es schon seit 1960. Und was jetzt bleibt, das sind so ganz kleine Ausbildungseinheiten, verstreut über den Kontinent und natürlich auch der Wunsch Frankreichs, dieses Ganze medial so leise wie möglich vonstatten gehen zu lassen und diesen Abzug der eigenen Truppen aus diesen Ländern eben als eine Art Neuordnung zu verkaufen. Warum das wichtig ist? Es geht hier nicht nur um diese Basis oder es geht hier nicht nur um diese 350 Soldaten, die jetzt aus dem Senegal abgezogen worden sind. Es geht tatsächlich darum, dass Frankreichs Rolle in dieser Region in letzter Zeit sehr, sehr stark gebröckelt hat und immer noch weiter bröckelt. Der Rückzug markiert das Ende von Frankreichs postkolonialer Militärstrategie in Westafrika. Senegals Präsident Faye, der hatte schon mehrmals unmissverständlich gesagt, wir wollen keine ausländischen Truppen mehr. Also das Ganze ist jetzt auch keine Überraschung, dass es jetzt passiert ist. Er meinte eben nämlich immer, für uns ist nationale Souveränität am wichtigsten. Und wenn wir jetzt Militärbasen haben von anderen Ländern auf unserem Boden, das widerspricht nur noch unseren Zielen. Zuvor war Frankreich auch bereits schon aus Mali, aus Burkina Faso, aus Niger verdrängt worden. Auch Tschad und Côte d'Ivoire, die folgten Anfang des Jahres mit dem Abzug der französischen Truppen. Und ja, es ist ein großer Imageverlust für Frankreich in der Region. Das weiß auch Macron. Macron hat immer wieder versucht, in seinen Reden den Abzug der französischen Truppen nicht nur aus dem Senegal, sondern aus allen anderen Staaten, wo jetzt keine französischen Truppen mehr sind, diese ganze Thematik als eine Art freundliche Abstimmung, als eine Art Neuordnung, als so, wir wollen ja diese flexibleren Partnerschaften, wir wollen jetzt eine neue Strategie, eine Neuordnung unserer Aufstellung. Will auf jeden Fall die Worte Rauswurf, Ablehnung vermeiden und sagt auch in manchen Reden auch, da kommt so ein bisschen diese koloniale Überheblichkeit hervor von, ja, was hätten sie denn gemacht, wenn wir uns nicht für sie eingesetzt hätten, wären sie denn so stark wie heute? Es hat auch Mitterrand damals vor 10 Jahren, glaube ich, ungefähr mal auch gesagt, ja, gäbe es dieses unabhängige Land noch, wenn wir nicht dort wären, also so ein bisschen so, wo man sich denkt, auch so merkt man so die Ironie des Neokolonialismus und solchen Sachen irgendwie nicht. Aber ja, gut. Und es hat auch Senegals Premierminister Sonko gesehen, der reagierte sehr, sehr stark auf Macrons Versuche, das Ganze umzutexten. Er sagt nämlich, es gab keinerlei Verhandlungen für eine Neuordnung. Das ist einfach unsere souveräne Entscheidung. eines unabhängigen Volkes und erinnert Macron außerdem immer wieder daran, dass eben senegalesische Soldaten im Zweiten Weltkrieg für Frankreich gekämpft und oft Zwangsrekrutierung, Misshandlung und später Verrat erlebt hätten. Also so viel zum Thema Dankbarkeit. Der Präsident, der Faye, der sagte auch im Januar in einem Interview mit Le Monde, er meinte auch, welches Land denn kann ausländische Truppen beherbergen und sich gleichzeitig unabhängig nennen? Frankreich würde das nie akzeptieren, also tun wir es auch nicht. Frankreich hatte auch mal vorgeschlagen gehabt, dass die Truppen im Senegal eben auf 100 reduziert werden. Und Faye lehnte das auch ab und meinte, ja, warum sollte denn ein französischer Beamter entscheiden, wie viele französische Soldaten in Senegal bleiben? Ja. Frankreich ist aber immer noch in Afrika stationiert. Also Senegal war nicht das letzte westafrikanische Land mit französischer Militärpräsenz, sondern es war das letzte, in dem noch eine permanente Militärbasis von Frankreich offiziell betrieben wurde. Frankreich hat in der Côte d'Ivoire und Gabon kleinere Kontingente behalten, aber eben nicht in Form so einer Art klassischen Militärbasis unter französischem Kommando. Und in Djibouti, das ist in Ostafrika, nicht Westafrika, da haben sie weiterhin eine sehr große Basis mit etwa 1500 Soldaten. Aber Macrons Einfluss im Sahel ist praktisch weg. Wir wissen auch, was passiert ist in den letzten Jahren. Es ist ein Machtvakuum tatsächlich entstanden. Den füllen natürlich nun andere, vor allem eben Russland. Macron beziehungsweise Frankreich reagiert da immer wieder sehr arrogant und verletzt auf den Sahel. In den letzten Jahren hat sich ja dort viel getan. Wie gesagt, Mali, Burkina Faso und Niger, die haben ja schon die französischen Truppen rausgeworfen. Das sind auch die lautesten Kritiker Frankreichs. Die gründeten dann auch nach ihrem Austritt aus ECOWAS die Allianz der Sahelstaaten, AES. Und Frankreich reagierte auch da mit offener Arroganz. Die meinten, ja, ohne uns geht eh nichts, ihr werdet schon zurückkommen. Fakt ist, die AES-Staaten stehen vor massiven Problemen tatsächlich. Also ausländische Investitionen sind eingebrochen, die Währungen schwächeln, Inflation steigt. Sie sind tatsächlich politisch und vielleicht auch ein bisschen wirtschaftlich isoliert. Und es gibt weiterhin dschihadistische Gruppen, die ganze Landstriche destabilisieren, natürlich auch der Klimawandel, der sehr, sehr viel politische Führung auch einfach einfordert. Aber wie gesagt, statt auf Paris, Paris ist einfach nicht mehr politisch haltbar in der Region, setzen sie nun auf Moskau. Wagner wurde offiziell ja durch das neue Afrika Korps ersetzt, direkt dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt. Laut Berichten vom Juni geht das Töten weiter, nur unter eben neuen Namen. Trotz allem wollen die AES-Regierungen zeigen, dass eben ein anderer Weg möglich ist. Es gibt Versprechen, Investitionen in Landwirtschaft, Infrastruktur, Rohstoffe. In Burkina Faso hieß das zuletzt, wir wollen Traktoren verschenken. Das ist eine sehr gute PR, aber eben dschihadistische Gruppen kontrollieren weiterhin weite Teile des ländlichen Raums. Das AES-Bündnis will die regionale Souveränität neu definieren, aber eben hat noch keine so gut funktionierenden Institutionen, Infrastruktur, politische Rückendeckung. Und ohne all das wird es ja schwierig. Es gibt reale Probleme und aber auch reale Ambitionen, diese Probleme anzugehen. Aber generell kann man sagen, das, was da gestern zu Ende gegangen ist, das ist das Ende einer sehr toxischen Beziehung, jahrzehntelange Abhängigkeit, Machtspiele, falsche Versöhnungen. Frankreich muss eben akzeptieren, dass der Schlussstrich längst gezogen wurde. Ja, und Westafrika, ja, ich würde sagen, it's single and ready to mingle.
Wenn es denn so einfach wäre. Ja. Aber Dschihad ist ein gutes Stichwort. Es gibt eine Petition, die zum Heiligen Krieg taucht. Und da habe ich was gemacht, was ich recht selten mache, weil die meisten Dinge mir egal sind, weil ich nämlich privilegiert bin. Ich habe eine Petition beim Deutschen Bundestag mitgezeichnet.
Ich auch.
Initiiert worden ist die von ATTAC, dieser Nichtregierungsorganisation, und sie heißt Tax the Rich, was ein bisschen übertrieben ist. Ich hätte sie vielleicht auch noch Eat the Rich genannt, aber gut.
Wir das wäre ja auch gar nicht übertrieben gewesen.
Nein, überhaupt nicht. Wir leben leider ja in Zeiten, in denen man kaum noch sichtbar wird, wenn man nicht übertreibt.
Das stimmt.
Gefordert wird darin die Wiedereinführung der Vermögenssteuer in Deutschland, und zwar so. Ab 1 Million Euro sollen die Vermögen besteuert werden, und zwar progressiv. Das würde bedeuten, ab 1 Million 1%, ab 5 Millionen 2%, ab 10 Millionen 5% und so weiter und so fort. Betroffen werden davon, das darf man nie vergessen, auch wenn man über sowas diskutiert im Bekanntenkreis. 1% der Bevölkerung werden davon betroffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du und ich und der Typ da hinten davon betroffen sind, ist also fast null.
Ja, leider.
Das würde jetzt nicht heißen, dass man auf ein Vermögen von 1 Million Euro, was gelegentlich das geerbte Einfamilienhaus sein kann, dass man darauf diese Steuern zahlt, sondern erst ab dem ersten Euro oberhalb 1 Million. Hättest du also ein Einfamilienhaus, das 1 Million wert ist, außerdem vielleicht noch 500.000 in deinem ETF-Aktiendepot, dann würde dich das Ganze 5.000 Euro im Jahr kosten. Wenn du dieses Geld, diese 500.000 in so einem ETF liegen hast und einfach nur den durchschnittlichen Wertzuwachs aus der Vergangenheit zugrunde legst, dann hättest du nach Kapitalertragsteuer und einer solchen Vermögenssteuer immer noch knapp 24.000 Euro im Jahr übrig. Und selbst wenn du das Geld nur auf dem Festgeldkonto liegen hast, wo sie sich mit 2% Zinsen abspeisen, hättest du nach Kap- und Vermögenssteuer immer noch 2.500 Euro im Jahr übrig. Was jetzt total räudig gerechnet ist,
ja,
weil der Steuerberater kann da bestimmt noch ein bisschen mehr rauskitzeln am Ende.
Und vor allem hast du natürlich vergessen, was ist mit den armen Menschen, die ein 1,5 Millionen teures Haus geerbt haben?
Das sind erstens nicht so viele und zweitens haben die ein 1,5 Millionen teures Haus geerbt.
Also vielleicht haben sie sonst nichts.
Ja, dann können sie aber auch den Betrieb des 1,5 Millionen Hauses sich nicht leisten, wenn sie sonst nichts haben. Entschuldigung, aber das, ja, ich finde diese Idee von, oh mein Gott, der hat das geerbt und der kann überhaupt nicht. Ja, dann, weiß ich nicht, reiß es ab, bau ein Mehrfamilienhaus drauf und verkauf die Wohnungen einzeln oder irgendwie sowas. Wir reden über 99% der Bevölkerung, die es nicht betrifft. Darum finde ich, das ist so der Typ, der das 1,5 Millionen Euro Haus geerbt hat, obwohl er Sozialhilfeempfänger ist. Das ist halt der Bruder der 90-jährigen verwitweten Krankenschwester, die immer noch jeden Morgen 100 Kilometer mit dem Auto aus der Voreifel nach Bergisch Gladbach zur Arbeit fahren muss und nicht weiß, wie sie das im Winter mit dem öffentlichen Personennahverkehr stemmen sollte.
Mm.
Das sind halt immer so eine Argumentationsfiguren, also im Grunde ist das so eine Pass-pro-Toto-Verhinderungsargumentation. Finde einen, der davon übermäßig betroffen ist, damit du alles ablehnen kannst. Das finde ich blöd. Ja, fand ich gut, mal darauf hinzuweisen, dass es diese Petition gibt, und ich finde die ganz gut, auch wenn ich damit natürlich gegen meine eigenen Interessen argumentiere, denn ich habe noch nicht aufgegeben, durch Podcasting stinkreich zu werden.
Okay, pass auf. Sprechen wir mal über grünen Stahl. Und eigentlich war es bis heute Morgen auch eine rein gute Nachricht zum Thema grünen Stahl, weil nämlich, das hat die Taz diese Woche geschrieben, die Salzgitter AG auf grünen Stahl setzt, und zwar so richtig ambitioniert. Die wollen bis 2033 alles Eisen, was dort in Stahl umgewandelt wird, ohne Kohlendioxidausstoß produzieren. Und wollen in 2 Jahren, also 2027, damit anfangen. Mhm. Das Ganze wird auch ordentlich gefördert. Knapp 1 Milliarde kriegen die dafür vom Bund und vom Land. Und 1,4 Milliarden müssen sie auch selber nochmal finanzieren, also die Salzgitter AG selbst. Und das ist was Besonderes, weil tatsächlich, das schreibt die Taz auch, andere Konkurrenten, die sich das eigentlich auch vorgenommen hatten, sind inzwischen wieder zurückgerudert und wollen diesen Umbau hin zu grünem Stahl erstmal nicht machen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch was mit der politischen Situation in Deutschland und der EU zu tun haben könnte. Aber die Salzgitter AG bleibt dabei und möchte weiter krasse Summen investieren, um zukunftsfähig zu bleiben oder um ihre Stahlproduktion zukunftsfähig zu machen überhaupt erstmal. Jetzt seit heute, dummerweise, ist es keine rein gute Nachricht mehr, weil die ganz frische Meldung von vor 2 Stunden lautet, dass die Salzgitter AG eine neue Jahresprognose vorgelegt hat. Und das Vorsteuerergebnis für das erste Halbjahr betrug minus 83,8 Millionen Euro.
Mhm.
Upsi, da ist dann auch mal direkt der Aktienkurs entsprechend abgestürzt. Also momentan wird die Salzgitter AG nicht dafür belohnt, dass sie auf grünen Stahl setzt für die Zukunft. Aber vielleicht kann man das ja ein bisschen ändern.
Im Zweifelsfall durch Subventionen.
Ja.
Noch so ein Ding, was zum Heiligen Krieg taugt. Das Rentensystem. Das Problem ist, die Finanzierung unseres Rentensystems ist gefährdet. Das wissen wir. Die Lösung kann, sagt auch der Sachverständigenrat, könnte nicht darin bestehen, die Last des Rentensystems, also vor allen Dingen die Boomer-Jahrgänge, die ja jetzt in Rente gehen und extrem viel Geld bekommen, das von irgendwem verdient werden muss, diese Last den jungen Leuten aufzubürden durch steigende Beiträge oder meinetwegen dann auch irgendwie ein Renteneintrittsalter von 75 oder sowas. Und jetzt hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung einen sogenannten, ich weiß gar nicht, ob die es so genannt haben, siehst du, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, einen Boomer-Soli vorgeschlagen. Der soll so aussehen, dass Rentner mit hohem Einkommen.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh nein.
Eure Sprache hat den Krebs. Ja, ja. Rentner mit hohem Einkommen sollen was abgeben. Das soll umverteilt werden zu Rentnern mit niedrigem Einkommen. Und zwar sollen auf alle Alterseinkünfte, alle, also gesetzliche Rente, Mieten, Pachten, Zinsen und so weiter, alle Einkünfte oberhalb 1.000 Euro im Monat sollen 10% Abgabe erhoben werden. Abgabe ist wichtig, weil anders als Steuern sind Abgaben immer zweckgebunden. Da gibt es jetzt teilweise Zustimmung, teilweise Kritik, die ich auch durchaus berechtigt finde, teilweise. Aber was ich wirklich geil finde ist, das ist eine Idee, über die habe ich bisher noch nie nachgedacht. Weil, weißt du, du kriegst so deinen Rentenbescheid und gehst automatisch davon aus, ja klar, das steht da drin, dann wird die Kohle ja auch so fließen. So, das ist jetzt meins. Das ist ja so ein Versprechen.
Das ist dann deins.
Genau. Außerdem finde ich diesen Ansatz vom DIW sehr interessant, weil denen geht es nicht zuvorderst darum, das Rentensystem zu stabilisieren, sondern die haben sich gefragt, was können wir eigentlich gegen die zunehmende Altersarmut tun? Mhm. Weil würdest du das im bestehenden System machen, würdest du da die Renten für die Leute erhöhen, dann müssten die Arbeitnehmer immer mehr bezahlen.
Ja,
genau. Sie würden gleichzeitig im Alter immer weniger Rente kriegen, weil ne, selbst wenn es weniger Geld gibt, also ist ja auch unbestritten, dass das Renteneintrittsalter früher oder später steigen muss. Also irgendwann würden die Renten sinken. Und darum fand ich das so cool. Und ich finde halt, was auch immer dabei rauskommt, dass dieser Gedanke jetzt in meinem Kopf ist, das finde ich total super. Weil natürlich ich auch mehr oder minder kurz vor der Rente stehe, so ungefähr ein Jahrzehnt. Und ich denke da natürlich auch viel drüber nach, was es da so für Alternativen gibt. Und wer diesen Gedanken auch im Kopf haben will, ich habe für die Shownotes eine Reihe Links, unter anderem auch mit alternativen Vorschlägen, die es da so alle gibt, aus allem Möglichen, aus der FAZ, aus dem Spiegel, Tagesschau, Tagesspiegel, also alles Mögliche gibt es da zum Nachlesen. Welcher Vorschlag mir allerdings fehlt in all diesen Artikeln, ist einer, den ich schon seit, ich glaube, Jahrzehnten total interessant finde. Und der kommt von einem Sozialwissenschaftler namens Meinhard Miegel. Mhm. Die Älteren unter uns werden jetzt zusammenzucken, weil der Typ hat auch echt viele Sachen vorgeschlagen, die ziemlich bescheuert waren, also oder ich zumindest ziemlich bescheuert fand. Den mit der Rente fand ich aber gut und der geht ungefähr so. Die gesetzliche Rente wird abgeschafft und wird ersetzt durch eine steuerfinanzierte Grundsicherung, deren Höhe wird in der Verfassung festgeschrieben und die beträgt einen bestimmten Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Hat man in irgendeinem Interview im Fernsehen hat 52,5% gesagt. Es gibt Texte, in denen ist von 40% des durchschnittlichen Nettoverdienstes die Rede. Also es gibt so verschiedene Dinge, die da über die Jahrzehnte so
schwafelt, wolltest du sagen?
so rumgeschwirrt sind. Was das machen würde, ist, und das finde ich eigentlich das Interessante daran, Rentnerinnen und Rentner würden mehr Geld bekommen, wenn die Wirtschaft brummt, ja, wenn das Durchschnittseinkommen steigt, wenn das BIP steigt. Wenn es eine Rezession gibt, wären die aber auch genauso an der Rezession beteiligt, was sie momentan nicht sind. Hm. Ne? Rentner verdienen immer mehr, sozusagen, oder kriegen immer mehr. Was sie verdient haben, kriegen sie ja sowieso nicht. Da wird es dann natürlich auch so einiges zu diskutieren geben. Ne? Wie hoch soll die Grundsicherung sein? Wie wird das finanziert? Wie machen wir einen Systemübergang? Weil du kannst jetzt schlecht sagen, so, Schneidereit, die 3.500 Euro im Monat, die kannst du dir jetzt abschminken. Hier hast du 1.500. Geht natürlich auch nicht. Aber ich finde diese Idee so schön, weil ich hätte dann, wenn da tatsächlich stehen würde, du kriegst die Hälfte des durchschnittlichen irgendwas, dann hätte ich eine verlässliche Größe für die Zukunft und müsste mir nicht alle Jahre wieder diese bescheuerten Diskussionen anhören, bei denen nichts anderes rauskommt, als dass der Karren irgendwie noch tiefer in den Dreck gefahren wird. Und müsste man auch ordentlich sparen, also privat vorsorgen für das Alterseinkommen. Aber man könnte sich, wenn man wollte, schon ziemlich früh ausrechnen, wie viel man denn eigentlich sparen müsste. Wenn man sagt, okay, das Durchschnittseinkommen ist so und ich will davon so und so viel haben. Und hätten wir das gemacht, als der Typ das Ende der 1990er, wahrscheinlich sogar schon in den 1980er Jahren, habe ich schon Quellen gefunden, als er diese Idee hatte, wenn wir wir hätten heute, wir könnten uns über andere Dinge streiten oder um andere Probleme kümmern. Streiten tun wir uns ja sowieso den ganzen Tag, aber es sind meistens keine Probleme, die drin Lösungen im Streit liegen.
Aber wenn wir schon bei Hertha Fahrradkette sind, dann wäre es ja sinnvoller gewesen, damals irgendwie so einen Rentenfonds oder sowas aufzulegen wie die skandinavischen Länder.
Zum Beispiel, hätte man ja auch machen können, man hätte ja auch sagen können, also das ist ja noch die Finanzierungsfrage, wie willst du so eine Grundsicherung finanzieren? Ja, okay. Wie soll der Staat dieses Steuereinnahmen denn kriegen? Können wir das denn vielleicht über so einen Fonds machen oder sowas? Ne? Aber wie wir halt so sind hier in Deutschland, im Zweifelsfall ist jedes Problem das Problem der nächsten Bundesregierung, also kümmern wir uns nicht weiter drum.
Ja. Schöne Ideen in alternden Gesellschaften.
Elektrorollstühle.
Wir schauen nach Großbritannien. Nee, so. Weil in Großbritannien passiert was ich mir so sehr auch für Deutschland wünschen würde. Da werden jetzt wirklich Pläne konkret, das Wahlalter auf 16 zu senken. Was die größte Ausweitung des Wahlrechts seit Jahrzehnten wäre, sagt die New York Times. Und tatsächlich würde es 1,6 Millionen junge Menschen aktuell betreffen. Also aktuell sind 1,6 Millionen Menschen 16 oder 17 und könnten dann wählen. Die Begründung finde ich total schön. Das sagt nämlich die stellvertretende Premierministerin Angela Rayner. Das schwindende Vertrauen in unsere Institutionen und die Demokratie selbst ist kritisch geworden. Und es liegt in unserer Verantwortung, also der Regierung, dies umzukehren und unsere Demokratie zu erneuern, so wie es auch Generationen vor uns getan haben. Zitat Ende. Und das ist auch schon über 50 Jahre her. Dass das zuletzt getan wurde, da wurde das Wahlalter nämlich auf 18 gesenkt. Und jetzt kann man ja sagen, okay, Wahlalter 16 klingt krass. Tatsächlich gibt es das gar nicht in so vielen Ländern. Österreich ist dabei, fand ich überraschend, wusste ich irgendwie nicht, habe ich nicht mitbekommen oder vielleicht auch schon wieder vergessen. Brasilien und Argentinien und dann hört es auch fast schon auf, Nicaragua, Kuba glaube ich auch noch. Und im Guardian war ein ganz schönes Meinungsstück von Christine Hübner von der University of Sheffield, die sich mal angeschaut hat, was hat das denn mit diesen Ländern gemacht, die das schon gemacht haben, also welche Effekte hat das? Und siehe da, tatsächlich kann man eine hohe Wahlbeteiligung feststellen unter den 16- bis 17-Jährigen, die dann wählen dürfen. Und zwar höher als zum Beispiel unter 18- bis 20-Jährigen, also die bisherigen ErstwählerInnen sozusagen. Tatsächlich hat es nicht wirklich Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt. Also auch ohne die 16- bis 17-Jährigen wäre in diesen Ländern dieselbe Regierung an die Macht gekommen und eine ähnliche Verteilung im Parlament zustande gekommen. Aber was sich geändert hat, ist, dass sowohl die Medien als auch die Parteien sich plötzlich um die Belange von Jüngeren gekümmert haben. Und die plötzlich eine Rolle gespielt haben vor den Wahlen. Also sie wurden eine Zielgruppe, was natürlich in einer immer älter werdenden Gesellschaft eine verdammt gute Sache ist. Und tatsächlich, es stärkt die Zufriedenheit mit der Demokratie, zumindest unter den 16- bis 17-Jährigen, die quasi noch frisch sind.
Diese Ausrichtung der Politik dann auf Jüngere, also auch auf Themen, die in der Zukunft relevanter werden, das lässt mich ja auch immer stärker, zumindest nicht ganz schlecht finden, über ein Höchstalter beim Wahlrecht nachzudenken. Dass man einfach sagt so, also wir haben jetzt hier ein Problem, die über 60-Jährigen sind so viele, dass du im Grunde überhaupt keine Politik mehr für 20-Jährige machen kannst, weil die zu Lasten des Komforts der über 60-Jährigen geht. Ja, und wenn man da vielleicht eine Obergrenze einziehen würde, das fände ich gar nicht so verkehrt.
Nee, ist halt demokratietheoretisch nicht möglich. Also du kannst halt in einer Demokratie den Bürgerinnen und Bürgern nur mit extremst guten Argumenten das wichtigste Recht entziehen, nämlich das Wahlrecht. Deswegen ist es ja eigentlich auch demokratietheoretisch schon sehr schwierig, dass die unter 18-Jährigen nicht wählen dürfen. Also
ja,
eigentlich
aber es scheint ja doch zu funktionieren, dass die nicht wählen dürfen. Also warum sollen die über 75-Jährigen oder 65 oder was weiß ich, was kann man ja darüber diskutieren dann noch, aber warum sollen die wählen dürfen?
Du weißt, dass es immer sehr viel schwerer ist, jemandem was wegzunehmen, als jemandem was zu geben.
Okay, einigen wir uns darauf, dass Höchstalter fürs Wahlrecht ist genau so hoch wie das Mindestalter fürs Wahlrecht. Nee, wie
vom Tod weg.
Die durchschnittliche Lebenserwartung minus Mindestalter fürs Wahlrecht. Das ist das Höchstalter fürs Wahlrecht. Und dann können wir diskutieren.
Kannst du nicht bringen.
Ihr wollt bis zum Lebensende wählen? Dann ist halt Wahlrecht ab null.
Ja, das ist halt tatsächlich, also finde ich, ist die logische Konsequenz eigentlich, wenn man sagt, und das sagen die ja alle, ein Höchstalter geht auf gar keinen Fall, weil das kann man demokratietheoretisch und verfassungsrechtlich nicht argumentieren, weil du kannst Bürgerinnen einer Demokratie nicht das Wahlrecht wegnehmen. Das kannst du einfach nicht bringen. Und ich so denke,
ich kann das.
Aber wir nehmen es ja auch den unter 18-Jährigen weg.
Nein, wir geben es ihnen gar nicht erst. Das ist ein Unterschied.
Und das ist es halt, also eigentlich ist das Argument des Wahlalter null. In die andere Richtung sehe ich das nicht. Funktioniert es einfach nicht. Also da wirst du auch vom Bundesverfassungsgericht, ob mit oder ohne Frauke Brosius-Gersdorf, scheitern.
Bundesverfassungsgericht wird doch eh demnächst ausgehebelt. Dann können doch auch meine Allmachtsfantasien endlich mal hier den Ton angeben.
Aber es gibt doch auch richtig coole alte Leute und es gibt ja auch Umfragen, die zeigen, dass so die über 65-Jährigen zum Beispiel viel weniger rechts sind als die unter 30-Jährigen.
Du, es gibt auch richtig coole Multimillionäre. Kommen wir zu den guten Nachrichten, also meinen guten Nachrichten.
Ja.
Am Israel Institute for Biological Research haben sie einen mRNA-Impfstoff entwickelt und an Mäusen getestet. Und dieser Impfstoff liefert, Achtung, einen 100%igen Schutz gegen die Lungenpest. Das mag jetzt für uns weitestgehend uninteressant sein, weil die Pest bei uns jetzt nicht mehr grassiert, aber in einzelnen Ländern des globalen Südens kommt es immer mal wieder zu Ausbrüchen, auch größeren Ausbrüchen. Und andererseits könnte das für uns trotzdem irgendwann mal interessant werden, weil die Pest ist eine Biowaffe.
Ja, und
das war meine erste gute Nachricht.
Gerade vor ein, zwei Wochen in den Nachrichten, ich weiß nicht mehr wo, dass
was, Pest? Madagaskar. Ja. Madagaskar ist immer wieder Pest.
Ich glaube, es war in den USA.
Oh, nee, das waren die Masern, weil die haben ja jetzt aufgegeben da.
Nee, ich glaube, es war die Pest. Ja, ich guck mal.
Gut, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die Pest in den USA ausbrechen würde. ist ein Faktencheck.
Ja, hier in Arizona ist eine Person dran gestorben, vor 3 Tagen.
Okay. Ja, einzelne Sachen gibt es dann mal, aber das tatsächlich, das ist so
pandemiemäßig oder so.
Pandemiemäßig, aber epidemiemäßig. Das andere ist, und das ist eine gute Nachricht vor allen Dingen für Frauen, der gemeinsame Bundesausschuss ist so ein dasjenige Gremium, das von der Regierung beauftragt ist, rechtsverbindlich festzulegen, welche Leistungen die gesetzlichen Krankenversicherungen zu bezahlen haben. Und der gemeinsame Bundesausschuss hat die Liposuktion in den regulären Leistungskatalog aufgenommen, allerdings nur für das Lipödem.
Lipödem.
Genau, Lipödem. Lieb's. Das Lipödem ist eine schmerzhafte, wie man so schön sagt und nachlesen kann, was ich getan habe, darum sage ich das, disproportionale symmetrische Fettgewebsverteilstörung an den Extremitäten, Elefantenbein. Und das haben fast ausschließlich Frauen. Behandelt wird das mittels Liposuktion. Das wiederum ist Fettabsaugung, nennt das der Volksmund. Das heißt, wenn du Lipödem hast, zahlt die Krankenkasse die Fettabsaugung. Und das ist echt eine gute Nachricht, weil das muss ein unglaublich schmerzhaftes Ding sein. Und es ist, kann ich mir vorstellen, als Adipöser, auch was dich einfach auch in deinem Alltag sehr stark einschränkt, weil es sehr stark sichtbar ist auch.
Nicht nur sichtbar, sondern das ist einfach, Bewegung ist schwieriger.
Das auch noch, genau. Also, hast du Lipödem, kriegst du Fett abgesaugt. Holgi, du zahlst selbst.
Es tut mir leid. Ich habe auch eine gute Nachricht noch mitgebracht und wer aufgepasst hat, wird gemerkt haben, heute waren eigentlich fast alle Nachrichten gut. Das ist eine kleine Entschädigung dafür, dass ich letzte Woche gar keine gute Nachricht mitgebracht hatte. Aber es hat sich auch einfach so ergeben und mir wurden auch einige zugespielt. Vielen Dank dafür. Und zwar, diese hier wurde mir auch zugespielt. Es geht um den Nationalvogel Neuseelands. Der Nationalvogel ist?
Kiwi.
Der Kiwi. Genau, so ein kleiner süßer Laufvogel. Also Laufvögel sind ja Straußen auch, aber Kiwis sind viel, viel kleiner, sind nur 1 bis 5 Kilo schwer, sehen so ein bisschen flauschig aus, was ich total süß finde.
Mhm. Und sie schmecken sehr süß.
Ey, hast du schon mal Kiwi gegessen?
Ja, gibt's doch beim Supermarkt.
Was? Du meinst jetzt aber nicht die grünen Kiwis, sondern...
Da ist das nicht, haben die da nicht einfach die Beine abgehackt?
Ey... Naja, also flauschig, es ist trotzdem Gefieder, aber es ist so ganz dicht und braun und es ist, ja, sieht lieb aus. Ja, fliegen können sie nicht. Langer Schnabel, sehr langer Schnabel, ist auch noch eine Besonderheit von denen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ungefähr ein Bild. Jedenfalls wurde in Neuseeland nach 50 Jahren ein Kiwi der Art Puku Puku entdeckt.
Mhm. Das du willst mich doch verarschen.
Puku Puku, so heißen die wirklich.
Guru Guru?
Ja, genau. Vielleicht ist er, das habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, ob der, manchmal werden Vögel ja nach dem Geräusch benannt, das sie machen. Vielleicht ist das hier tatsächlich der Fall. Das müsste man jetzt mal, das müsste ich nochmal recherchieren. Jedenfalls hat man gedacht, dass diese Art schon längst ausgestorben sei. Weil man hat halt auch seit 50 Jahren keinen mehr gesehen. Ist sie aber nicht. Forscher hatten ein Weibchen gefunden, da haben sie dann ein paar Federn, also es wurden keine Tiere verletzt, rausgezogen und haben einen DNA-Test gemacht und haben tatsächlich bestätigen können, es ist ein Puku-Puku-Weibchen. Und die Freude ist in Neuseeland gerade riesengroß, weil die Neuseeländer ihre Kiwis noch ein bisschen mehr lieben als jetzt wir aus der Ferne.
Wie viele Arten haben wir denn zur gleichen Zeit ausgerottet?
Hör auf.
Okay,
ich habe gesagt,
raus.
Nur gute Nachrichten heute. So nicht, Holger Klein.
So nicht. Zur Strafe zahlst du die Fettabsaugung selbst.
Ja, genau. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Letzte Woche hast du das wunderschöne Thema Leipzig als Limerick-Thema herausgegeben. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Sie fragt mich:
Wie schreibt sich denn Leipzig?
Mit L, sag ich, doch dabei bleibt's nicht. Dem I folgt ein P, dann Z, I und G. Sie sagt nur:
Ja, ja, übertreib's nicht.
Super. Schön. Sehr schön. Ich nehme den von Sabine. Mhm. Ich machte jüngst Urlaub in Leipzig und jetzt verstehe ich die Welt nicht. Ich orderte Schnitzel, doch ohne Gewitzel gab's was, das panierter Wurst glich. Das fand ich besonders schön, weil diese Woche im Tagesspiegel, im Berliner Tagesspiegel, ein Artikel war, sehr, sehr schön. Den hänge ich auch in die Shownotes. Da ging es um Essen in der DDR und Essen in Westdeutschland und sowas. Also Küche der DDR, wie war die in den 70er, 80er, 90er Jahren, wie war es in Westdeutschland und so. Also ein total schönes Interview mit, ich weiß gar nicht, wer das war, ein Kulinarhistoriker Peter. Peter. Oder Peter, ganz wie Sie wollen. Über Bauernmärkte und Goldbräuler. Hat echt Spaß gemacht zu lesen.
Ja, sehr schön. Ich nehme den von Captain Seemer, der es seit längerem nicht mehr geschrieben hatte, kann es sein? Naja.
Weiß nicht.
Es war mal ein Goldschmied aus Leipzig. Der galt landesweit als sehr geizig. Doch frug man den Held, was er tut mit dem Geld, dann sprach er nur knapp, das verheiz ich.
Ja.
Ja, was nehmen wir diesmal für ein Thema? Kiwi?
Querulanten.
Wegen der Nachricht aus Belgien, oder was?
Ja,
ja, krass.
Oder
ne?
Belgien.
Oh. Ja.
Gelbien.
Also,
Kulus Jäser ist in Gelbien angekommen.
Ihr könnt es euch aussuchen. Kiwis, Querulanten, Belgien. Wir sind da ganz offen für eure Vorschläge.
Nix, das muss schon, also du kannst nicht, man darf.
Man muss Grenzen setzen, um
genau.
Kreativität zu fördern, ne?
Genau.
Okay.
Ja, so sieht's aus.
Dann Querulanten. Oder ist es schon zu lang? Ist okay, ne?
Querulant geht ja auch.
Das stimmt.
Singular, Plural ist völlig in Ordnung.
Das ist völlig in Ordnung. Okay, dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Keine Panik an der Wall Street.
Sag ich doch.
Nix los.
Dienstag.
Wall Street wieder im Tech-Modus.
Mittwoch.
Tagesplus nach Dementi von Paul-Entlassung. Der König von Moronien meinte ja diese Woche, er sei überrascht, wie Biden ihn einsetzen und dann auch noch seinen Job verlängern konnte. Was Donald von Moronien allerdings nicht bemerkt hatte, war, dass er ihn in seiner ersten Regentschaft selbst zum Fettchef gemacht hatte.
Ja. Ja, der ist halt, also das Gedächtnis ist halt auch nicht mehr so. Wo waren wir?
Der ist ja auch insuffizient, habe ich diese Woche gelesen.
Insuffizient?
Ja, der hat irgendeine Veneninsuffizienz oder sowas.
Ach so,
ein dickes Bein gehabt und dann haben irgendwie alle spekuliert.
Donnerstag.
Nasdaq wieder auf Rekordkurs oder wie wir US-Börsenexperten sagen, Nasdaq.
Freitag.
DAX nimmt Rekordhoch erneut ins Visier.
Hey.
Buff.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
Also heute dachte ich eine Zeit lang, das wird vielleicht ein Faktencheck, wo ich gar nichts beizutragen habe. Und ehrlich gesagt ist es auch verschwindend wenig. Also nichts, wo ich jetzt streng einschreiten müsste und sagen müsste, das muss nochmal korrigiert werden. Zum Ende der Folge hin habe ich jetzt aber doch noch zwei klitzekleine Anmerkungen. Und zwar geht es einmal um das Lipödem. Dieser Beschluss, der da jetzt erstmal gefasst wurde, ist wirklich für Betroffene ja eine krass positive Nachricht. Das Ganze muss jetzt noch einmal vom Bundesministerium für Gesundheit geprüft werden. Und wenn das dann durch ist, dann gibt es noch so einen Bewertungsausschuss, der dann bis zum 1. Januar 2026 genau festlegt, was kann abgerechnet werden, wie genau läuft das ab. Weil bei Lipödem gibt es ja, ich glaube, 4 Stadien. Bisher war eine Fettabsaugung erst ab Stadium 3 überhaupt irgendwie Krankenkassenleistung. Und jetzt soll eben auch Stadium 1 und 2 eventuell schon abrechnungsfähig werden. Aber die genauen Voraussetzungen sind halt noch nicht so klar definiert. Also da gilt es irgendwie abzuwarten. Nichtsdestotrotz ist es eine total positive Nachricht für Betroffene, weil diese Operationen auch ja in die Zehntausenden gehen, was die Rechnung angeht, wenn man das eben selber zahlen muss und eben mit extremen Schmerzen verbunden sind. Und dann noch zum Puku Puku Kiwi. Also die Videos, die ich gefunden habe, da machen die eher so ein schnarrendes Geräusch. Ich glaube, der Name kommt eher nicht vom Ruf. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf die Schnelle rauskriegen können, worauf Puku Puku zurückgeht. Also wenn jemand Lust hat, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, dann freue ich mich auf Tipps in den Kommentaren.
Wunderbar, ich mich auch.
Sehr gut.
Danke dir.
Gerne, bis dann.
Ciao. Ja, und schon sind wir wieder am Ende der Sendung. Wie immer bedanken wir uns. Vielen Dank, dass ihr die Sendung möglich macht. Vielen Dank, dass ihr uns Geld aufs Konto überweist, dass ihr Abos bei Apple abschließt oder auch Mitglied bei Steady werdet. Und falls ihr bei Steady seid und sogar bei den Ultras oder im Fanclub, dann habt ihr jetzt die große Ehre, dass wir eure Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Fiete und Null Love.
Martin Afanasiev.
Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Anonyme Nestle-Lobbyistin.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Wenn Chuck Norris in Berlin hobelt, fällt nur ein einziger Spahn.
Marc Bremer.
Oliver Delpis erster Verlobter.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nusan Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, der muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Mein Name ist Lose. Hier ist ein Gebinde Haushaltskleber zum Großgrundpreis. Damit kriegen Sie den wieder fest. Und mit diesem windigen Scherz verabschieden sich Mossad Hechi und Gemahlin in die Sommerfrische auf dem Muckendorfer Gebirge. Prost.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Wing Commander Lord Fleshard seems to have gone AWOL, has he not? Baldrick, let's see if we can provoke the Git to a reaction if we insist that the RAF can find their ass even with an eye in the sky.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke,
Peter Blachani,
Captain Blackadder,
Jan Blendek,
Björn Borner,
Markus Boschlett,
Klaus Breyer,
Daniel Bruckhaus,
Martin Buchka,
Anka Carstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Liesel grüßt die Katana.
Tim Christan,
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Du warst mal 3 Tage wach, verdächtig. Auf deinen Partys läuft nur Krach, verdächtig.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, du bist nicht auf Facebook, verdächtig. Arbeitest nicht auf Hochdruck, verdächtig.
Gian-Andrea Konzett,
Katrin Czernocki,
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 Melange, Dankeschön.
Wenn jemand sagt, es geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Der Gouda-Käse ist eine typische niederländische Gracht. Der Obergrabenbach ist eine typische Emmentaler Fritte.
Bist du Anti-Antifa, bist du Fahr. Du kannst sagen, was du willst, doch das ist wahr.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei dein Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Sally der Pinguin grüßt mit Eiskaffee aus der Dachgeschosswohnung.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Ferdinand hat jetzt nichts mehr in der Hand.
Oh, der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst, also sagen Sie mal, so habe ich das nicht bestellt.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hub.
Was für ein Meilenstein, are you? Three Peaks fast geschafft, go, go, go. Ich freue mich schon auf Lel.
Hey, yo, ich bin Fresh Dumbledore, back from the underground, back for more. Ich rappe hier, ich rappe dort, ich rappe 100-mal besser als der dunkle Lord.
Roland im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Kamikaze.
Jasmin Kiesel-Jörmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen von der Kanzlei Knowles und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Oliver Kohlfink.
Mensch, Merz, lass den Zimt.
Janett Lechner oder Jeanette Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum und so weiter.
Isolde Marduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerdreich. Musk decides to create his own party, the People's Front of America.
Celine Neubig.
Hat man auch nicht nochmal was von gehört, ne? Naja. Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Christian Notenständer.
Uke Oldenburg.
Annette Och, das war's schon wieder für diese Woche, schade.
Sumsi mit Po oder andersherum Optimismus.
Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Berner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Potter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht darauf aufmerksam, dass sie jetzt ein richtiges Gästezimmer mit Tür hat.
Scheiß Bonzen immer. Axel Rasmussen.
Ohne die gäbe es diese Sendung nicht. Ohne die Bonzen.
Verdammt. Stimmt. Super Bonzen. Geil Bonzen. Geil Bonzen. Aber als Verb.
Wenn du Schluck auf hast, zähl bis 3004, hol der Mama aus dem Keller eine kühle Flasche Bier, räum dein Zimmer auf und entferne einen Fleck und schon ist der Schluck auf weg.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Mirjam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Mike Rotschburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie
Konsis Gibidibi,
Daniela Stark,
Christian Steffen,
Knoblauchstein,
Thomas Stein,
Sabine Stern,
Suse und Martin Stöckert,
Heike Stoll,
Günter Stück,
Claudia Taschow,
Don't Panic, Tease the People with Kindness,
19,
Somebody Once Told Me the World is Gonna Roll Me,
Moritz Timm,
Was ist Toasted Cheap?
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Trump verkündet kompromisslose Unterstützung der Ukraine, bis er es sich in 3 Tagen wieder anders überlegt.
Yo man, you want tacos?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
verbringen die heißen Tage mit Grillen und Chillen und natürlich sorgen Priscilla und Gwyneth Molesworth wieder für die passenden Drinks. Cheers.
Martin Unterlechner.
Jan von Falkenroy.
Robert Ferst.
Der Berliner Senat kürzt die Gelder für die Wissenschaft deutlich. Das hat viele Vorteile. Wenn dann zum Beispiel Personal abgebaut wird, besteht auch kein Bedarf mehr an teilweise baufälligen Gebäuden.
Luisa Weyers.
If two witches watch two watches, which witch would watch which watch?
Sehr gut. Es ist Wochenende. Erstmal die psychologisch wichtige Marke von 3 Bier erreichen.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timi Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Der Flop nötigt hiermit seine Geschwister auch zum Fanclub oder den Ultras zu kommen.
Meto Banafk.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt. Danke.
Und das war die Wochendämmerung Freitag, den 18. Juli. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.